Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist jetzt schon sehr lange her, dass wir das letzte Mal hier waren. Aber ich freue mich, dass wir heute bei euch sind. Wir haben uns immer sehr wohl gefühlt hier. Ich habe euch heute ein ganz praktisches Thema mitgebracht, gar nicht so hochtheologisch. Und zwar möchte ich heute mit euch über die Familie nachdenken, warum Gott die Familie eingesetzt hat, welche Ziele er mit der Familie hatte und was es für uns ganz persönlich bedeutet und was es auch für die Gemeinde bedeutet. Vielleicht eine Frage an euch vorneweg. Was denkt ihr, warum hat Satan so viel Interesse daran, die Familien zu zerstören? Denn ich denke, heute gibt es ganz viele verschiedene Ideen und Definitionen von Familie. Es gibt viel Leid in der Familie. Auch wir erleben Herausforderungen. Was denkt ihr, warum ist das so? Warum möchte Satan gerade die Familie kaputt machen? Könnt ihr euch mal, bitte.
Weil das einzige Geschenk Gottes ist aus dem Paradies.
Genau, ja. Ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja nur zwei Sachen, ja, die im Paradies eingesetzt wurden. Der Sabbat, ja, und die Familie.
Bitte. Die Familie ist eigentlich die Zelle der Gemeinde. Die ganze Gemeinde besteht aus vielen Zellen.
Genau, ja, ja. Wir sind auch eine große Familie, ja. Also Jesus sagt ja, ihr seid meine Brüder, ja, und wir sind Gottes Kinder. Und wir sind ja nicht nur... Die Familie ist nicht nur eine Zelle von der Gemeinde, sondern auch eine Zelle der Gesellschaft. Ja? Und Satan weiß ganz genau, wenn er die Familien zerstört, dann wird er auch der Gesellschaft großen Schaden zufügen. Und heute möchten wir jetzt erst zu Anfang mal ein paar Bibelverse betrachten, die eben verschiedene Aufgaben und Bereiche der Familie beschreiben. Und später wollen wir jetzt noch mal ein bisschen darüber Gedanken machen, wo Satan wirkt, was er aus diesen verschiedenen Aufgaben heute gemacht hat. Dann möchte ich noch ein paar praktische Beispiele bringen und zum Schluss noch eine Aussicht in den Raum stellen. Wir haben gleich ganz am Anfang im Schöpfungsbericht schon einen ersten Gedanken, warum Gott die Familie eingesetzt hat. Und das finden wir in 1. Mose 2, Vers 18 und dort den ersten Teil. Wenn ihr es aufschlagen möchtet, 1. Mose 2, Vers 18. Dort wird so der Gedanke angesprochen, warum Gott die Familie eingesetzt hat. 2, Vers 18. Da heißt es, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also mir geht es hier in dem ersten Teil, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ihr kennt ja diese Begebenheit dann, dass Gott die verschiedenen Tiere an den Menschen vorbeiziehen lässt und der Mensch darf den Tieren dann Namen geben. Und Ellen White beschreibt es auch ganz schön, dass eben der Mensch auf einmal merkt, jedes Tier hat sein Gegenüber, er aber nicht. Und dann entsteht in ihm auch eine Sehnsucht und Gott erfüllt ihm auch diese Sehnsucht. Und ich denke, dass Gott ja auch diese Sehnsucht in den Menschen hineingelegt hat, dass der Mensch gerne in der Gemeinschaft ist. Also der Mensch ist ein Beziehungswesen, das erfahren wir hier. Im gleichen Kapitel können wir dann nochmal den Vers 24 lesen. Dort haben wir noch ein Bild, was Gott hier anspricht. Und da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Das finde ich auch ein ganz schöner Gedanke. Wir sind nicht nur Beziehungswesen, sondern wir sollen in einer Beziehung mit unserem Partner eins sein. Und hier haben wir auch schon ein Symbol auf das Bild Gottes. Ja? Denn wenn wir Johannes 10, Vers 30 lesen, gebraucht nämlich Jesus ganz ähnliches Bild, Johannes 10, Vers 30. Da heißt es, ich und der Vater sind eins. Und so wie der Mann mit seiner Frau eins sein soll, so sagt Jesus, ist er und der Vater, sie sind eins. Also die Familie ist ein Symbol für Gott auch. Und das sollen wir in dieser Welt auch darstellen. Ja? Die Welt lernt Gott dadurch auch besser kennen. Dann haben wir in Mose haben wir verschiedene Aufgaben, die Gott der Familie zugedacht hat. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen, ein bisschen näher. Und zwar, Das erste finden wir dann in 1. Mose 18, Vers 19. 1. Mose 18, Vers 19. Denn ich habe ihn ersehen, er spricht hier von Abraham, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem er sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Also eine Aufgabe, die Gott hier der Familie übergeben hat, den Eltern, ist, die Nachkommen zu führen. Und hier geht es um eine geistliche Führung, dass sie eben die Gerechtigkeit bewahren. Und ja, ich denke, diesen Gedanken ist auch wichtig, gerade heute in unserer Zeit, weil immer wieder neue Ideen auch in die Gemeinden kommen oder auch in die Familien und die jüngeren Generationen dann vielleicht denken, ja, sie müssen jetzt einen neuen Weg einschlagen, sie müssen neue Wege finden, vielleicht Gott auch anzubeten. Aber hier heißt es eben, dass Abraham die Familie führen soll. Und interessant ist hier auch, dass hier eine bedingte Verheißung in diesem Vers auch drin steckt. Wir wissen ja, dass Abraham der Glaubensvater ist und Gott hat ja Abraham verheißen, wenn ihr, dass seine Kinder so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Aber hier steht eben auch eine Bedingung, wenn eben die Nachkommen diesen Weg einschlagen werden, dann werden die Verheißungen Gottes wahr werden. Einen weiteren Vers, den ich mit euch aufschlagen möchte, ist 1. Mose 35, Vers 2. Und da heißt es, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg und die, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und der Gedanke, auf den ich hier eingehen möchte, ist eben die Korrektur. Auch die Korrektur ist wichtig und ist von Gott eingesetzt worden. Und manchmal denken wir vielleicht, dass wenn wir kleine Kinder haben, wir sie vielleicht korrigieren sollen, aber Gott macht hier eigentlich keinen Unterschied. Er redet einfach von den Nachkommen. Ja? Also Jakob soll die Nachkommen eben korrigieren. Oder Jakob tut das in dem Fall auch. Und das ist ganz wichtig für uns auch, dass wir diesen biblischen Ratschlag annehmen und auch in Liebe natürlich innerhalb der Gemeinde und innerhalb der Familie auch korrigieren, wenn wir merken, dass ein falscher Weg eingeschlagen wird. Vielleicht denken wir selbst, wir haben jetzt kein Problem mit Götzen. Ja, wir gehen ja in die Gemeinde, wir sind keine Götzendiener, wie es jetzt hier bei Jakob geht. Aber wir können uns auch die Frage stellen, was haben wir eigentlich in unserem Leben, wo vielleicht wir eine falsche Richtung eingeschlagen haben? Welche Literatur lesen wir? Welche Bücher? Was schauen wir uns im Fernsehen an? Welche Musik hören wir uns an? Und da ist es auch wichtig, wenn wir eben den Ratschlag auch von den Älteren annehmen, weil die eben auch schon mehr Lebenserfahrung haben. In dem Zusammenhang können wir auch gerne mal erstens die Sprüche 1, Vers 8 aufschlagen. Da gibt es nämlich schon gleich einen Ratschlag auch an die Jüngeren. Sprüche 1, Vers 8. Da heißt es, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Also es ist ein guter Rat an die jungen Menschen. Und ich denke, wichtig in diesem Zusammenhang ist auch für die jungen Menschen, dass sie auch wissen sollten, dass es aus Liebe geschehen soll, dass die Eltern ihnen aus Liebe vielleicht manchmal einen Ratschlag geben. Wir haben ja in der Lektion das Beispiel angesprochen von dem reichen Jüngling. Und Jesus hat ja auch gesagt, gib alles auf und folge mir nach. Und der Paralleltext in Markus sagt ja auch, Jesus hat ihn lieb gewonnen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass Jesus es aus Liebe tut. Und so sollen eben auch die Eltern aus Liebe ihre Kinder ermahnen, nicht aus Eigennutz. Und die Kinder sollen das auch so verstehen. Dann finde ich auch ein ganz interessanter Punkt in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal so drüber Gedanken gemacht habt. Es gibt ein biblisches Sozialsystem. Also der Begriff an sich ist jetzt nicht biblisch, ja, den habe ich mir jetzt so ausgedacht, aber es gibt ein biblisches Sozialsystem. Bitte? Die Familie, genau. Ja, aber es gibt auch eben ein System, wie wir in Notsituationen umgehen sollen. Das finde ich ein ganz schöner Gedanke auch. Und dazu können wir 1. Mose 47, Vers 12 aufschlagen. 1. Mose 47, Vers 12. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Also ihr kennt ja alle die Geschichte, ja, dass Josef verkauft wurde nach Ägypten, dass aber dann später eine Hungersnot kam und so konnte er seiner Familie wieder etwas zurückgeben, er konnte sie versorgen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke eigentlich, dass eben die nachfolgenden Generationen sich auch um die Älteren oder um die Familie kümmern, wenn diese in Not ist. Und das finde ich so, ja, deswegen finde ich den Begriff ganz passend, das biblische Sozialsystem. Einen anderen Text, der das unterstützt, finden wir auch in 1. Timotheus 5, Vers 4. 1. Timotheus 5, Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Also hier haben wir eigentlich den ähnlichen Gedanken, dass die Kinder sich um die Eltern, wenn diese eben bedürftig sind, hier waren es eben hauptsächlich die Witwen, um sie kümmern und für sie zu sorgen. Und früher war es ja noch wichtiger, heute, also gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, haben wir ja gerade in Deutschland, geht es uns ja sehr gut, ja, wir haben eben ein weltliches Sozialsystem, was uns hier bewahrt vor größerer Armut, aber damals gab es das alles eben nicht, da war es lebensnotwendig, dass die Jüngeren sich auch gekümmert haben. Und wir haben ja auch Beispiele, ja, Jesus hat es auch angesprochen, bei den Pharisäern, die dann sich Regeln ausgedacht haben, was sie tun konnten, damit sie eben nicht sorgen mussten für die Alten. Und das wollte ja Jesus nie. Ja, Gott wollte, dass wir uns kümmern. Und es ist ja auch zu unserem eigenen Guten auch. Und diese Verse sprechen jetzt im Allgemeinen eigentlich eher die Familie an, aber ich denke, wir können sie auch 1:1 auf die Gemeinde übertragen. Denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir sind ja als Gemeinde auch eine große Familie. Jesus bezeichnet uns als Brüder und uns als Kinder Gottes. Und so können wir diese Verse eben auch auf uns selbst anwenden, also auf uns als Gemeinde. Und das mag auch gerade für die tröstlich sein, die vielleicht alleine sind oder noch nicht in einer Partnerschaft stehen oder auch schon verwitwet sind, dass eben sie nicht wirklich alleine sind, sondern dass wir als Gemeinde auch eine Familie sind und einander haben und wir uns auch umeinander kümmern können. Ja, aber was hat Satan aus diesen Rollen heute gemacht? Oder was hat die Gesellschaft daraus gemacht? Wir haben am Anfang haben wir gelesen, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist und dass sie eins sein sollen. Und heute schaut es in der Welt oft anders aus. Gerade jetzt in den westlichen Ländern ist ja der Single-Anteil oder der Anteil allein Single-Haushalten sehr hoch in der Gesellschaft. Habt ihr zufällig so Zahlen im Kopf? Was meint ihr, wie viele Single-Haushalte gibt es heute?
Jeder Zweite.
Kommt gut hin, ja. 41,8% sind es Single-Haushalte. Muss jetzt nicht heißen, dass die alle allein leben, also nicht in einer Beziehung sind, aber es sind eben Single-Haushalte, ja. Das ist schon was anderes. Dann haben wir auch eben davon gelesen, dass wir ein Fleisch sein sollen. Und das schaut heute leider auch oft anders aus. Ja, wir haben getrennt lebend, wir haben Patchwork-Familien, wir haben aneinander vorbeileben, wir haben auch Unterdrückung, vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, wie es Missbrauch haben wir auch genau. Und ja, das finde ich auch interessant, weil es gibt ja im Prinzip gibt's schon eine biblische Ordnung, auch innerhalb der Familie, auch was das Verhältnis zwischen Mann und Frau anbelangt. Aber Gott wollte nie, dass einer den anderen unterdrückt. Ja, wir haben einfach verschiedene Rollen, aber wir sind alle gleichwertig. Ja, es gibt kein höher oder besser gestellt. Gott möchte, dass wir einander eben dienen. Und im Reich Gottes basiert ja alles auf Freiwilligkeit. Ja, niemand wird einmal im Himmel sein, weil er zu etwas gezwungen wurde. Aber die Menschen haben das oft missbraucht eben und haben angefangen, andere zu unterdrücken. Ja, früher sind die Frauen unterdrückt worden, heute werden vielleicht zum Teil auch Männer unterdrückt, aber im Grunde ist es immer ähnlich. Ja? Und da müssen wir uns auch das bewusst machen, dass das nicht von Gott kommt, sondern dass es eben von Widersacher kommt, von Satan. Ja? Und Satan weiß auch ganz genau, warum er so wirkt und dass er damit eben auch die Familien zerstören kann. Und da passt auch ganz gut eine Aussage von ihm, die wir in Matthäus 12, Vers 25 finden. Matthäus 12, Vers 25. Da heißt es, da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Und ja, am Anfang bin ich jetzt leider nicht drauf eingegangen. Das Interessante ist ja, welche Bilder die Bibel für die Familie nimmt. Wenn wir jetzt gerade eine wörtliche Übersetzung nehmen, wie zum Beispiel die Schlachter, Elberfelder oder auch Luther, da kommt dieses Wort Familie gar nicht so häufig drin vor. Die Familie verwendet eigentlich meistens so Synonyme, wie zum Beispiel das Haus oder das Vaterhaus. Zum Teil werden auch eben von den Söhnen gesprochen und im Kontext geht es eigentlich auch um die Familie. Und eben diesen Begriff, das Haus, verwendet hier Jesus auch im Vers 25, dass kein Haus bestehen bleiben kann, das mit sich selbst uneins ist. Und jeder, der länger verheiratet ist, wird es wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, ja, wenn Konflikte da sind, dann ist es schwierig, manchmal trotzdem noch eins zu sein. Gerade auch dann, wenn man noch Kinder hat und auch die Kinder gemeinsam erziehen möchte, dann ist das wirklich eine Herausforderung. Und ich denke, Satan weiß das genau und wirkt eben gerade auch in diesem Bereich, und möchte, dass wir eben uneins werden, weil wir eben dadurch nicht mehr so Gott dienen können oder schlussendlich dann vielleicht sogar uns trennen werden, weil wir nicht eins sind. Dann haben wir auch ein klein bisschen über die Priesterschaft gesprochen, mehr über die Führung und die Korrektur. Und wir wissen ja auch, weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es zum Beispiel so, wenn eine Familie nach vorne gerufen wird, die ein neugeborenes Kind hat und das Kind eingesegnet wird, dann sagt man oft, der Mann ist der Priester des Hauses und er soll das Haus führen. Aber diesen Gedanke der Priesterschaft, auch innerhalb der Gemeinde, ja, wir sind ja auch alle Priester, ist in der Welt auch verdreht worden. Ja. Heute haben wir den Priester in der Kirche, ja, zu dem man hingeht und seine Beichte ablegt. Aber wir sehen nicht mehr selbst den Auftrag und die Aufgabe, dass wir alle Priester sind, ja, dass wir ein priesterliches Geschlecht sind. Und so hat die Gesellschaft oder auch Satan hier eigentlich diesen Gedanken der Priesterschaft verdreht. Dann haben wir auch eben über die Führung und Korrektur gesprochen, über Leiterschaft innerhalb der Gemeinde. Und auch das ist heute leider ein bisschen verdreht worden oder beziehungsweise wird immer schwieriger, weil eben in den jüngeren Generationen sehr der Wunsch nach Unabhängigkeit da ist und danach sein Leben selbst bestimmen zu wollen. Es ist ja nicht verkehrt, eigene Entscheidungen zu treffen, das ist ganz wichtig, aber wir brauchen einander. Ja? Also die Jugend braucht nicht nur die Alten, auch die Alten brauchen die Jugend. Und da ist es wichtig, dass wir eben aufeinander Acht geben und aufeinander hören. Ja? Die jüngeren Menschen haben oft die Kraft und Energie, die wir Alten nicht mehr haben. Aber die Alten haben eben die Weisheit. Ja? Ich weiß nicht, ich finde es auch immer ganz schön, wenn wir zum Beispiel in einem Ausschuss sind oder in der Gemeindestunde, dass wir ältere und jüngere Geschwister haben, dass man sich da ergänzen kann. Ja? Also ich diene auch in der Gemeinde und habe zum Teil schon Entscheidungen getroffen, wo ich im Nachhinein sagen muss, die waren jetzt nicht unbedingt gut und zum Teil bin ich auch zurückgehalten worden von älteren Geschwistern und da hat sich auch herausgestellt, dass es gut war, ja, weil eben einfach die Lebenserfahrung da ist, die Weitsicht, die jüngere Generation eben noch nicht hat. Und da ist es einfach schön, dass wir eben diesen Gedanken der Familie innerhalb der Gemeinde auch bewahren, ja, dass wir nicht anfangen, gegeneinander zu wirken, ja, dass es nicht verschiedene Lager gibt, dass es nicht die junge Generation gibt, die auf einer Seite sitzt und die Alten auf der anderen Seite, sondern dass es ein Miteinander gibt. Ja, und die Folgen, die eben aus diesen Verdrehungen entstehen, die kennen wir wahrscheinlich auch nur zugute. Ja? Es gibt zum Beispiel eine Studie in Schweden, wo man über viele Jahre 65.000 Kinder aus alleinerziehenden Haushalten begleitet hat. Und ja, ich lese euch am besten mal vor, es ist ganz interessant, was man da herausgefunden hat. Da heißt es nämlich, also es ist ein Artikel, der in der Süddeutschen ursprünglich geschrieben wurde, bei Vater- oder Mutterlos aufwachsenden Jungen war das Risiko, nach einer Suchterkrankung zu sterben, mehr als 5-mal so groß. Viermal so viel wie in der Vergleichsgruppe kamen durch Gewalt, Stürze oder Vergiftung um. Vater- oder mutterlose Mädchen kamen insgesamt nicht häufiger um, sie wurden aber doppelt so häufig Opfer von Gewalttaten und begingen Selbstmord. Todesfälle aufgrund von Alkohol- oder Drogenmissbrauch war bei ihnen 3-mal so hoch. Also finde ich schon sehr signifikant, ja, dass einfach, dass sich so unmittelbar auswirkt. Ja. Andere Folgen können dann auch sein, Neigung zu Gewalt, fehlende Empathie, psychische Störungen, Fehlentwicklungen der Sexualität. Und das finde ich auch so ein ganz wichtiger Punkt heute, weil wenn wir diese jungen Menschen heute hören, die vielleicht, wie soll man sagen, ich möchte niemand angreifen, vielleicht eine andere Neigung haben, eine andere Prägung, dass wir sie nicht von vornherein verurteilen. Ja, also Gott hat schon ein Bild, wie das alles funktionieren soll. Und diese Menschen sagen oft, sie sind so hineingeboren und sie können nichts dafür, sie haben sich nicht ausgesucht. Und im Grunde genommen stimmt das ein bisschen auch, ja, weil die Merkfähigkeit eines Kindes fängt ja erst mit 2,5 Jahren an. Und wenn halt vor diesen 2,5 Jahren schon vieles schief geht innerhalb der Familie, dann entsteht eben eine Prägung, wo das Kind selbst für nichts kann und wo es denkt, ich bin ja schon immer so gewesen, ich bin da hineingeboren worden. Und da muss man auch dann behutsam mit umgehen. Es gibt da auch ein Buch von einem Mike Hawley, das heißt Homosexualität, Fragen und Antworten. Und der Autor ist selbst 11 Jahre in dieser Szene gewesen, also er weiß, wovon er spricht. Und er geht da sehr stark auf all diese Problematiken ein und zeigt auch auf, warum diese Dinge entstehen. Und interessant fand ich eben dabei, dass er gesagt hat, bei Fehlentwicklungen bei Männern in dieser Hinsicht ist meistens der Grund ein gestörtes Verhältnis zum Vater und bei Frauen ist es meistens ein gestörtes Verhältnis zur Mutter. Und ja, das ist einfach traurig, dass es eben überhaupt diese Problematiken gibt, aber wir erkennen auch, dass eben das heute zunimmt in der Gesellschaft, dass diese Probleme zunehmen und dass es immer mehr, dass nicht danach gestrebt wird, dass die Menschen wirklich Heilung erfahren, sondern dass man es einfach rechtfertigt und sagt, okay, du bist so, ist alles okay, akzeptiere dich. Aber dadurch pflanzt sich ja die Problematik immer weiter in die nachfolgenden Generationen fort. Ja? Es kommt nicht zu einem Cut oder zu echter Heilung. Und das ist sehr tragisch. Und ich denke, da müssen wir auch als Gemeinde auch dann für unseren Standpunkt einstehen. Natürlich nicht mit Gewalt, ja, oder mit Fertigmachen oder schlecht reden, sondern mit einem guten Beispiel sein. Ich möchte mit euch auch noch ein paar Zitate lesen, die Ellen White über die Familie geschrieben hat. Und ich denke, da können wir vieles auch wieder auf die Gemeinde übertragen. Und ich denke, viele von euch, die Ellen White lesen, wissen ja, dass so eins der Hauptthemen, womit sie sich beschäftigt hat, war ja die Erziehung. Ja? Gar nicht so sehr die Prophetie, sondern die Erziehung. Und da hat sie wirklich vieles Interessantes geschrieben. Und schön finde ich auch der Gedanke, dass Erziehung ja auch viel mit Erlösung zu tun hat. Ja? Also jetzt so hat es nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun, aber finde ich irgendwie ganz schön, dass sie dann in diesem Bereich auch viel geschrieben hat. Ja? Und so können wir auch, ich denke, für uns persönlich auch ganz viel davon mitnehmen. Und zum Beispiel hat sie im Intellekt, Charakter und Persönlichkeit geschrieben, sehr wenige begreifen, welchen Segen die Fürsorge und Verantwortung für Kinder für eine Familie mit sich bringt. Ein kinderloser Haushalt ist ein langweiliger Ort. Die Erwachsenen geraten in die Gefahr, selbstsüchtig zu werden. Sie denken nur noch an ihre Bequemlichkeit und ihre eigenen Bedürfnisse und verlieren den Blick für andere. Die Liebe und Fürsorge für Kinder glättet die groben Stellen in ihrem Wesen, macht uns milder und mitfühlender und entwickelt die positiven Seiten unseres Charakters. Also das finde ich eine ganz schöne Aussage und ich muss ehrlich auch gestehen, ja, als bevor ich unseren Lukas bekommen habe, dachte ich, dass ich, wie soll man das sagen, eigentlich ein sehr geduldiger Mensch wäre und ich bin umgänglich und kann gut mit Problemen umgehen. Aber wenn man dann so ein kleines Kind hat, wofür man sorgen muss, dann merkt man auf einmal, dass man doch viele Macken noch hat, wo Gott auch an einem wirken muss. Ja? Und da bin ich auch dankbar dafür, dass Gott eben diese Dinge aufdeckt und dass er uns auch gebraucht und dass wir dann hier auch nochmal wachsen dürfen. Ja? Einen anderen Gedanken haben wir auch in Glück fängt zu Hause an. Da schreibt sie, die Familie ist der Ort, wo Kinder für ihr Leben in der Gemeinde und in der Gesellschaft vorbereitet werden. Es gibt keinen anderen Bereich, der einen so hohen persönlichen Einsatz rechtfertigt. Keine Aufgabe, die Menschen anvertraut wurde, hat weitreichendere Folgen als die von Väter und Mütter. Und ja, das finde ich auch eine wichtige Aussage, weil wir heute vielleicht manchmal dazu neigen, uns ein bisschen zu sehr selbst verwirklichen zu wollen und vielleicht nicht so viel auch daran denken, dass eben die Erziehung von unseren Kindern sehr wichtig ist und dass wir das nicht immer nur in die Hände fremder Menschen geben sollen. Ja, es gibt ja heute Kinderhorte, Tagesstätten, Ganztagsschulen und alles mag auch seine Berechtigung haben eben, aber es ist auch wichtig, dass wir die Erziehung nicht ganz aus der Hand geben, ja, weil die Kinder eben geprägt werden, nicht nur für die Gemeinde, sondern eben auch für die Gesellschaft, ja. Und wir sehen ja heute, wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen, welche Früchte manches trägt, ja, heute mehr noch als vor 30 Jahren. Und das ist umso wichtiger, dass wir an den biblischen Fundamenten festhalten und nach diesen Prinzipien unsere Kinder erziehen und fürsorglich sind. Und ja, ich weiß nicht, also wir haben jetzt nur ein Kind, ja, aber früher war das auch ganz üblich, dass man mehrere Kinder gehabt hat. Und wenn ich mir Familien anschaue, die mehr Kinder haben, merkt man auch oft, dass sie so ein bisschen unabhängiger von der Welt leben als jetzt Familien, wo man nur zwei Kinder hat oder ein Kind, wo es schwieriger ist, die Kinder in der Familie zu halten. Einfach, weil sie Freunde besuchen möchten, weil sie selbst irgendwie Bedürfnisse haben, die sie jetzt von den Eltern allein gar nicht gestillt bekommen. Also ich denke auch, dass das gar nicht Gottes Wunsch war, dass wir so kleine Familien sind. Natürlich ist es auch nicht sein Wunsch, dass die Frauen ihren Leib kaputt machen. Versteht mich nicht falsch, ja. Aber ich denke, es ist schön, auch Familien zu haben mit Kindern einfach, ja. Dann habe ich noch zum Schluss einen Text von Ellen White, der steht in den Fußspuren des großen Arztes. Da heißt es, der Bereich unseres Einflusses mag eng scheinen, unsere Fähigkeiten gering, unsere Gelegenheiten wenige, unsere Kenntnisse beschränkt, aber wunderbare Möglichkeiten bieten sich uns, wenn wir die Gelegenheiten in unserem eigenen Heim treulich ausnützen. Wenn wir unsere Herzen und unsere Heime den göttlichen Grundsätzen des Lebens öffnen wollen, sollen nach allen Richtungen hin lebensgebende Kräfte von uns ausströmen. Von unseren Heimen werden Ströme der Heilung ausgehen, die Liebe, Schönheit, Fruchtbarkeit bringen, wo jetzt nur Dürre und Trockenheit ist. Vor einigen Jahren bin ich mal auf eine Dokumentation gestoßen, die hieß Healing Homes. Und auch vorher habe ich mich immer wieder mal mit dem Gedanken von psychischen Krankheiten beschäftigt. Und jetzt, momentan, wo ich in der Diakonie tätig bin, habe ich auch immer wieder mal mit Menschen zu tun, die psychisch labil sind. Und da musste ich wieder an dieses Projekt eben denken, was ich vor vielen Jahren in dieser Dokumentation gesehen habe. Und zwar gibt es etwas in Schweden, das gibt es jetzt schon fast seit 30 Jahren, wo die Menschen, die durch die klassische Medizin nicht behandelt werden können, mit Schizophrenie und anderen wirklich sehr starken psychischen Krankheiten, wo man diese Menschen nimmt und in stabile Familien hineintut, die meistens auf dem Land leben, die einen Bauernhof haben. Und diese kranken Menschen dürfen dort an den ganz normalen Familienalltag teilnehmen und müssen natürlich dann auch mitarbeiten auf dem Feld, eben auf dem Acker oder eben im Stall. Und man begleitet diese Familien nur, indem man eben ihnen Supervision zukommen lässt und diese psychisch Kranken auch weiterhin betreut, aber eben nicht mit Medikamenten. Und diese Behandlung, die dauern so 1 bis 2 Jahre an und die haben da wirklich gute Erfolge, dass diese Menschen gesund werden. Und das finde ich so ein schöner Gedanke, ja, weil Ellen White ja auch sagt, dass aus unseren Familien heraus Ströme des Lebens fließen sollen, ja. Und hier haben wir ein Projekt aus der Welt, was das bestätigt, ja, dass Menschen wirklich Heilung innerhalb dieser Familien finden können. Und wir hatten ja auch den Gedanken, dass wir als Gemeinde eine große Familie sind. Und wie schön finde ich das doch, wenn Menschen zu uns kommen und hier Heilung finden. Ja, nicht nur körperlich, sondern eben auch seelisch. Und ja, mich hat es auch an New Start eben erinnert, dass also dieses Prinzip, dass man eben auf dem Land lebt, dass man mit den Händen etwas schafft. Und ja, ohne dass die Menschen das wissen, ja, gebrauchen sie Prinzipien des New Starts und dürfen dann solche Erfolge haben. Und wie viel mehr können wir dann auch Erfolge haben, wenn wir eben das ganze New Start anwenden, ja, wenn wir den Menschen nicht nur unsere Gemeinde auftun oder unsere Familien, sondern wenn wir ihnen auch von Gott erzählen und von dem gesunden Lebensstil auch berichten. Und ich denke, da können wir wirklich zum Segen sein, auch in dieser Welt. Natürlich gibt es jetzt nicht nur Paare, Familien, es gibt auch Alleinstehende und die möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal ansprechen. Also niemand braucht sich jetzt hier benachteiligt fühlen. Ich möchte da mit euch noch mal ein bisschen was von Paulus lesen, weil er ja auch darauf eingeht. Und wichtig dabei finde ich eben auch wieder, dass wir nie denken, wenn wir alleine sind, dass wir eben niemand haben. Weil wir haben ja unsere Geschwister innerhalb der Gemeinde. Wir haben Gott, der sich auch in ganz besonderer Weise um uns kümmert. Und keiner braucht deswegen einsam zu sein. Und der Paulus gibt hier eben ein paar Ratschläge für die Alleinstehenden. Und die stehen im Korinther. Da könnt ihr mal aufschlagen. 1. Korinther 7, 7 bis 8. Und da sagt der Paulus, denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also wir müssen jetzt nichts heraus erzwingen, ja, wenn wir alleine sind, dann ist das auch okay so. Und der Paulus sagt auch, er wünscht sich, dass alle Menschen so sind wie er. Natürlich haben wir immer noch im größeren Kontext auch die Gemeinde, ja. Aber schön finde ich eben dieser Gedanke, dass das auch okay ist, wenn man alleine ist. Wenn sich jemand so wohl fühlt, dann ist das auch durchaus gut so. In 1. Korinther 7, im gleichen Kapitel, können wir auch die Verse 32 bis 35 lesen. Da heißt es, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das nun sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Also ich denke, viele Alleinstehende haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie eine ganz besondere Beziehung zu Gott führen können und dass sie dadurch auch weniger abgelenkt sind. Und darum kann es auch durchaus ein Segen sein, wenn wir alleine sind. Ja, welche Aussichten haben wir hier, wenn wir uns diese Stellen in der Bibel anschauen, wenn wir uns diese Gedanken noch einmal durch den Kopf gehen lassen? Zum einen finde ich es ja schön, dass da viel Kraft drin steckt, in diesen Gedanken der Familie oder diesen Aufgaben, die Gott der Familie oder auch der Gemeinde übergeben hat. Und ich denke, es würde viel, viel Unterschied machen, wenn Menschen, die eben in Sünde leben, die vielleicht sexuelle Neigungen haben, die nicht nach dem Willen Gottes sind, wenn diese Menschen zu uns kommen und eben hier sehen, dass hier starke Familien sind, wo eben zueinander stehen, wo Liebe und Zuneigung herrscht. Ich denke, das wird mehr Kraft eben haben, als wenn wir nur davon predigen würden. Wenn wir gegen Sünde predigen, aber selbst unser Leben davon nicht zeugt, dann wird es nicht viel Kraft haben. Und ganz wichtig ist eben auch, dass wenn wir in Konflikten stehen, dass wir auch wissen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Und manchmal neigen wir eben dazu, wenn wir uns mit unserem Ehepartner streiten, dass wir denken, ja, jetzt macht er wieder das falsch oder das und das. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir auch erkennen, dass diese Dinge oft auch von Satan angezettelt werden, damit wir eben uneins werden. Und Paulus sagt auch in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, wir kämpfen nicht gegen unsere Ehepartner, sondern wir kämpfen gegen die himmlischen Mächte. Und das sollten wir uns wirklich auch immer wieder vor Augen führen. Und wir sollten natürlich auch wissen, dass wir genauso unsere Schwächen haben, womit der andere auch zu kämpfen hat. Und ich denke, das sollte uns auch gnädiger einstimmen, dass wir nicht so hart richten mit unserem Partner. Und natürlich kann es auch sein, dass unsere Kinder schon älter sind, dass sie nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und auch hierfür hat Gott ein troströstendes Wort. Das möchte ich zum Abschluss auch noch einmal mit euch lesen. Das steht in Maleachi 3, Vers 24. In diesem Kontext wird der Text oft nicht gebraucht, aber ich finde es sehr schön und auch passend. Und er wird die Herzen der Väter, den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und hier wird ja auch von der Familie gesprochen, ja. Also Gott wird auch das Herz der Kinder wieder mit den Herzen der Eltern versöhnen. Und das finde ich ganz schön. Ich habe noch ein Zitat von Ellen White, ich habe es jetzt leider nicht gefunden, wo sie sagt, dass gerade am Ende der Zeit, kurz bevor die Gnadenzeit zu Ende gehen wird, viele der jungen Menschen, die die Gemeinde verlassen haben, wieder zurückkommen wird. Und da wird sich wirklich das erfüllen, was in dem Vers auch drinsteht, dass wieder Versöhnung stattfindet. Und das ist eine ganz schöne Sache, wo wir alle uns auch freuen können. Ja? Ich habe selbst auch einen Bruder, der nicht mehr in der Gemeinde ist. Und wir beten viel für ihn. Und ja, wie schön ist es, wenn wir dann erleben dürfen, dass die Türen auf einmal ausgehen und aufgehen und unsere Kinder wieder kommen. Ich denke, das ist ganz schön. Und darum möchte ich eben uns alle auch ermutigen, dass wir Gott in unserem Leben Raum geben, dass er wirken kann, dass unsere Familien selber heilen und dass sie auch zum Heil für andere werden, innerhalb der Gemeinde, aber auch in dieser Welt, und dass wir ein Licht in dieser Welt sind. Amen. Wir beten auch nochmal. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, Herr, dass du uns immer wieder die Augen öffnest und zeigst, wo wir stehen, wo wir noch Ecken haben, die du abschleifen möchtest. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns in dieser Welt zum Licht machst, dass du uns hilfst bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Herr, wir alle haben immer wieder auch mal ganz persönliche Probleme, ob jetzt innerhalb der Ehe, mit dem Partner, mit den Kindern. Aber Herr, lass uns sehen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern mächtige Gewalten im Himmel gegen gefallene Engel, Herr. Schenke du hier Kraft, schenke du Selbstlosigkeit und mach du dein Volk, Herr, zu einem Licht in dieser Welt, dass die Menschen, die Heilung suchen, diese auch finden und erkennen, Herr, dass wahrer Friede und wahrer Freude nur bei dir zu finden ist und dass alles so, wie du es eingerichtet hast, am besten ist, nicht so, wie die Welt es heute sagt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch unsere kommende Woche führst, dass du uns bewahrst auf unseren Wegen, dass du auch diesen heutigen Sabbattag weiterhin in deine Hand nimmst und uns Ruhe schenkst. Und dafür danke ich dir, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen.